Ja, Domradio weltweit geht mit diesem Interview, das wir jetzt führen werden, zu Ende. Das war eine Sendung mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Diese Sendung, sie handelt von den Ostkirchen, von der Relevanz der beiden Heiligen Kirill und Methodius. Und wenn wir Heilige erwähnen, dann müssen wir auch die heiligen Bilder erwähnen, die für die Spiritualität der Ostkirchen und der Orthodoxie von enormer Bedeutung sind. Zu diesem Thema begrüße ich jetzt Professor Dr. Wladimir Kulab am Telefon. Er ist russisch-orthodoxer Theologe und Priester und arbeitet als Vizedirektor bei der St. Petersburger Theologischen Akademie. Ich habe ihn live am Telefon aus St. Petersburg zugeschaltet. Guten Tag, lieber Herr Professor Dr. Wladimir Kulab.
Guten Tag, Herr Knopp.
Ja, Herr Professor Dr. Kulab, es geht um Ikonenmalerei. Welche Motive sind denn typisch für die Ostkirchen Ikonenmalereien?
In den Ikonen der Ostkirche findet man praktisch alle Motive aus der Heilsgeschichte. Das sind die alttestamentliche Heilige, klar, das sind die Christus-Ikone, Maria-Ikonen und die Heiligen. Also man sieht in den heiligen Bildern der orthodoxen Kirche die ganze Geschichte, die vor Gott und in dieser Welt abgespielt wird.
Das heißt, die beiden Heiligen, Kyrill und Methodius, die sind auch in zahlreichen Malereien und Gemälden verewigt.
Ja, sie sind in den Kirchen präsent, ständig präsent, diese Ikonen, die diesen Heiligen geweiht sind. Und am Fest Heiligen Kyrill und Method liegt in jeder Kirche eine Ikone dieser beiden Heiligen.
Warum spielen diese Bilder besonders in den Ostkirchen eine so bedeutende Rolle?
Für die orthodoxe Kirche ist die Ikone sozusagen ein Fenster in die himmlische Welt. Und andererseits, die Ikonen, das sind die Fenster von diesem himmlischen Welt zu uns auf die Erde. Und Ikone ist das, was für die orthodoxe Kirche diese beide Welten, Erde und Himmel, sehr auf diesem liturgischen Niveau sehr eng verbindet. Also das ist eine andere Art, die Wahrheiten des Evangeliums auszudrücken. Man kann sie mit den Worten ausdrücken und man kann sie also visuell auch ausdrücken. Und besonders das ist wichtig für die heutige Kultur, die sehr visuell eingerichtet ist. Und deswegen denke ich, dass diese lange Tradition der Ikonenverehrung hat einen auch sehr große Bedeutung für den heutigen Tag.
Ob es nun stimmt oder nicht, Bilder bzw. Ikonen sollen angeblich auch Wunder bewirken oder bewirkt haben. Können Sie uns denn dafür, falls es stimmen sollte, einige Beispiele nennen?
Es gibt einige Ikonen, die in der orthodoxen Kirche wunderwirkende Ikonen genannt werden. Aber es geht eigentlich darum, dass eine Ikone ist immer wieder ins Gebetsleben eines Menschen oder eines Volkes oder einer Gemeinde eingebunden ist. Und deswegen Wunder beziehungsweise das, was nach unseren Gebeten geschieht, wird dann in eine enge Verbindung mit einer Ikone gebracht. Und deswegen es ist klar, dass nicht die Ikone selbst, also nicht dieses Holz und nicht diese Farben irgendwas bewirken soll, sondern es geht darum, dass Gott sein Wirken in dieser Welt fortsetzt und die Ikone, liturgisches Leben, wird auch darin eingeschlossen.
Interessant ist, in der Geschichte der Ostkirche hat es sowohl bilderzerstörerische als auch bilderverehrende Tendenzen gegeben. Wo liegen denn die Gründe dafür, dass sich diese Perioden immer abwechselten?
Ja, wirklich im 7. und im 8. Jahrhundert, es gab bilderstürmische Tendenzen, Bilderstreit sogenannte, und es ging eigentlich darum, ob das alttestamentliche Bilderverbot für die Christen, für die christliche Kirche noch in Kraft ist oder schon aus der Kraft. Und eigentlich die großen orthodoxen Theologen wie Johannes Damascenus, die haben festgelegt, dass nach der Menschwerdung Gottes, nach Menschwerdung Jesu Christi, ist es möglich, schon Gott abzubilden. Und deswegen diese Theologen und auch das 7. Ökumenische Konzil hat beschlossen, dass wenn wir eine Ikone verehren, verehren wir nicht die Ikone selbst, sondern eine Wirklichkeit und eine Wahrheit, die hinter der Ikone sozusagen präsent ist. Deswegen, es gibt Verehrung der Ikone und Anbetung Gottes, die in orthodoxer Tradition also strikt voneinander verschieden sind.
Jetzt haben wir viel gesprochen über die Wirkung solcher Ikonen auf den Betrachter, auf die Gläubigen. Welchen theologischen Wert haben denn diese Gemälde für Priester und für Bischöfe in der Ostkirche?
Während viele Jahrhunderte Ikonen waren oder wurden genannt Evangelium für die Leute, die nicht lesen konnten. Das war wirklich auch ein wichtiges Teil der Katechisierung der Leute, weil man konnte damit auch ein sozusagen so geschriebenes Evangelium auch empfangen und verstehen. Aber jetzt, glaube ich, die Ikonen, die haben einen wichtigen Wert darin, dass sie diese dogmatische und liturgische Tradition der orthodoxen Kirche während der Jahrhunderte bewahren. Und jedes Fest oder jeden Tag, wenn man in die Kirche kommt, man nicht nur hört, was man da sagt in der Kirche, aber man betrachtet die göttlichen Mysterien, betrachtet sein geistliches Leben auch auf diese Weise, auf diese visuelle Art durch die Berührung mit den Ikonen.
Professor Dr. Wladimir Kulab, russisch-orthodoxer Theologe und Priester und Vizedirektor der St. Petersburger Theologischen Akademie, über die Wirkung von Ikonen. Ich danke Ihnen ganz herzlich und sende Ihnen ganz herzliche Grüße nach St. Petersburg.
Vielen Dank.
Ja, und das waren 2 Stunden Domradio weltweit, heute zusammen mit dem katholischen Hilfswerk Renovabis. Wenn Sie spenden wollen für das katholische Hilfswerk Renovabis, hier werden sehr viele Menschen in osteuropäischen Ländern unterstützt, hier wird die pastorale Arbeit in diesen Ländern unterstützt, dann spenden Sie und gehen Sie einfach mal auf die Homepage von Renovabis, www.renovabis.de. Wenn Sie weitere Informationen zu dieser Sendung haben wollen, Domradio weltweit, über die beiden Heiligen Kyrill und Methodius, dann klicken Sie einfach auf unsere Internetseite www.domradio.de. Jetzt geht's weiter mit unserem Mittagsmagazin, der Mittag. Ich darf mich von Ihnen verabschieden. Mein Name ist Bernd Knopp. Tschüss.